Distant Horizons. Okay. Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge Distant Horizons. Als allererstes Mal, wir nehmen das hier im Rahmen einer schulischen Veranstaltung auf. Ich nehme auch mit zwei anderen Personen auf, und zwar einmal Lina Langer.
Hallo.
Und Hanna Langer.
Hi, willkommen.
Wie ihr vielleicht sehen könnt anhand des Titels, handelt die erste Folge von der Insel Korsika, und da beleuchten wir dann verschiedene geografische Faktoren, aber auch so Sachen wie Tourismus, und wir gehen auch noch ein Stück weit ein auf die Mafia, die ja zu Teil noch einfach eine große Rolle in Korsika spielt. Es wird auf jeden Fall eine echt mega spannende Folge.
Nachdem wir uns jetzt mit Korsika so lange beschäftigt haben, hätte ich echt nicht schlecht Lust, nach Korsika zu fliegen und dort Urlaub zu machen. Weil das Wetter ist natürlich perfekt für Sonnenliebhaber. Mhm. Das Wetter ist mediterran, wie wir es aus Italien oder Frankreich kennen. Und die Sommer sind trocken und warm. Von Mai bis Oktober pendelst du zwischen 20 und 30 Grad, kann aber sogar heißer werden.
Ja, das ist auch die klassische Urlaubshochsaison. Genau. In Korsika ist Juli und August.
Ich habe mir das auch online angeschaut, das schaut echt mega traumhaft aus.
Es ist auch traumhaft und eben nicht nur für die Sonnenliebhaber, sondern auch für die Bergsteiger unter uns. Weil sich da Gebirge erhebt von einer Höhe zu bis 2700 Meter.
Das finde ich so überraschend, weil ich würde auf einer Insel niemals hohe Berge erwarten.
Nee, das ist dieser Hauptgebirgskamm, der sich da durchzieht von Nordwesten nach Südosten. Und das besteht da im Westen hauptsächlich, also das Grundgebirge, aus Granit und Tiefengestein. Im Süden nimmt das Relief dann wieder ein bisschen ab. Und bei Bonifacio erheben sich dann die Felsen aus Kalksandstein.
Heißt das dann, dass ich dann Skifahren kann bei den Bergen? Oder wie hoch sind die genau?
Definitiv. Skifahren kann man auf jeden Fall gehen. Also man redet von einer Höhe von ungefähr 1500 Meter, schon von einem alpinen Klima. Bedeutet, im Winter gibt es Schnee. Also Jacke und Pulli ist ein Must-Have eigentlich.
Das finde ich so überraschend, weil es heißt ja dann, dass ich Skifahren kann.
Es ist auch einer der wenigsten Orten, wo man beides machen kann. Du kannst Skifahren gehen und gleichzeitig dir das Meer anschauen und am Nachmittag schon wieder am Strand liegen und heiße Temperaturen genießen.
Das finde ich so verrückt, weil das hört man nämlich nie von Korsika, meiner Meinung nach. Man hört eigentlich immer nur von diesem warmen Wetter.
Ja, man denkt aber immer mega an cool. Urlaub, Sand und Strand.
Ja, eben, aber man kann beides haben, und das ist eben, was auch Korsika einfach zu einem beliebten Reiseziel macht.
Ja.
Wo war ich stehen geblieben? Im Osten, genau, da befindet sich das Mittelgebirge aus gefaltetem Schiefer.
Wie ist das entstanden?
Das ist ungefähr so circa vor 53 Millionen Jahren entstanden bei Landmassenbewegungen. Also eigentlich der Klassiker, wie man es aus dem Geografieunterricht kennt.
Wie auch bei Bergen zum Beispiel.
Und das gibt dann eben so einen ganz einzigartigen Look durch dieses aufgeschobene Gestein.
So spitz, oder?
Genau, und das Klima ist auf jeden Fall an der Küste anders, weil da sind Herbst und Winter feucht und kühl, aber jetzt nicht wirklich kalt. Und generell kann man sagen, dass der Norden ein bisschen wärmer ist als der Süden.
Also würdest du mir jetzt eigentlich zustimmen? Also ich finde, das klingt nach einer mega vielfältigen Insel.
Auf jeden Fall.
Okay. Nur so als kleiner Nebenfakt am Rande. Also wir sind ja jetzt alle bald in der Oberstufe, wir fahren auch als Abiturfahrt nach Korsika, deswegen ist es eigentlich perfekt, dass wir uns jetzt hier schon informieren.
Ja, genau, also passt perfekt. Jetzt wissen wir einiges zum Klima und zu Gestein, aber vielleicht wäre es auch ganz gut, was zur Geschichte zu wissen.
Ja.
Also ich habe mich nicht so damit beschäftigt, deswegen wird euch Lenny dazu was erzählen.
Ja, das war mein Part von der Recherche. Ich hoffe, man hört nicht irgendwas im Hintergrund brummen, wir nehmen ja gerade auch in der Bar auf, aber wir hoffen einfach mal, dass da jetzt nichts ist. Okay, auf jeden Fall, wie schon gesagt, es war mein Part der Recherche, die Geschichte zu Korsika, und die ist extrem vielfältig, da ist sehr viel passiert. Ich habe es euch jetzt mal knapp zusammengefasst. Also anfänglich, wie eigentlich fast der ganze Mittelmeerbereich, hat Korsika zum Weströmischen Reich gehört, auch ganz damals einfach noch zum Gesamtrömischen Reich. Aber das Weströmische Reich, das ist ja dann im 6. Jahrhundert nach Christus untergegangen. Und ab da an war es dann eigentlich bis zum 11. Jahrhundert nach Christus dauernd von irgendwelchen Raubzügen von maurischen Piraten oder auch Ostgoten betroffen. Und in dieser Zeit hat sich die Bevölkerung auch viel, viel mehr ins Landesinnere gezogen, dadurch, dass sie eigentlich dauernd irgendwelchen Bedrohungen auseinandergesetzt war. Aber dazu komme ich dann noch gleich. Wir gehen nämlich auch noch auf die Sprachentwicklung ein, aber erstmal die Geschichte.
Ja.
Und dann ab 1070 ungefähr bis 1280, also es sind immer sehr spezifische Daten, ich hoffe, es hat für euch ein bisschen Struktur, hatten die Pisaner dann...
Ganz kurze Frage, ja. Pisaner,
Also von Pisa, oder?
Ja, genau, von Pisa.
Also, okay, also dann aus Italien.
Ja, genau, quasi, also man kann sagen, dass es eine italienische Besatzung war, aber früher gab es noch nicht das Land Italien, sondern es waren eher die einzelnen Städte und die Region Italien. Also man kann sagen, ungefähr 200 Jahre darauf wurde dann Korsika von der Stadt Pisa oder auch Italien besetzt. Und unter diesem Zeitraum fielen dann zum Beispiel auch viele, also ganz viele Bauten katholischer Kloster und Kirchen.
Heißt also, dass die Korsen wahrscheinlich dann immer noch heutzutage...
Ja, auch die größte Kirche ist auch in Bastia.
Mhm. Okay. Und also man kann sagen, die Bevölkerung ist überwiegend katholisch. Dann ab 1280 bis, also eine sehr, sehr lange Zeit, bis ungefähr 1750, wurde dann Korsika Stück für Stück von den Genuesern eingenommen. Die Genueser, die waren ein Volk von, ich weiß gar nicht, ob ich das richtig ausspreche, ich hoffe.
Oder ich denke schon.
Genueser? Ich bin mir nicht
sicher. Genueser, doch.
Genueser.
Passt schon.
Also die haben das Stück für Stück eingenommen, Korsika, und ab 1284 war es dann im Prinzip komplett eingenommen und auch unter ihrer Herrschaft. Und daraufhin folgten dann 5 Jahrhunderte genuesischer Besatzung. Und erstmal, was fällt eigentlich unter diese mega lange Epoche? Also zum einen die Entwicklung der Städte Bastia...
Ajaccio, ja.
Ajaccio.
Ich glaube, ist die Hauptstadt, oder?
Ja, genau, ist die Hauptstadt.
Die größte Stadt in Korsika und auch die Geburt, der Geburtsort von Napoleon. Mhm.
Ah, okay.
Können wir das nochmal erklären? Also wie spricht man es aus?
Ajaccio.
Ajaccio, okay, das ist echt mega schwer zu aussprechen.
Doch, das stimmt schon,
das ist schon richtig. Ajaccio. Und aus Saint-Florent.
Als Lateiner, wow.
War das richtig?
Ja.
Mega, okay. Ich habe Latein und die anderen zwei Französisch in der Schule, deswegen wird ein bisschen schwierig. Jedoch hat sich dann im Laufe der Zeit, man kann sagen, eine Revolution entwickelt und die wurde unterstützt vom französischen Oberst. Da muss mir jemand helfen, Sam Piero Corso.
Ja.
Okay, perfekt. Ich finde, die klingen alle mega italienisch, die Namen. Und das Ziel von der Revolution, die eben von Frankreich, kann man sagen, angeführt wurde und unterstützt wurde, war die Vertreibung der Genueser. Und von 1755 bis 1768 hatte dann Korsika die de facto Unabhängigkeit mit einer republikanischen Regierung. Aber die Genueser, die waren immer noch auf der Insel, aber hatten im Prinzip fast keinen Einfluss mehr. Und deshalb verkauften sie dann auch die Insel an Frankreich. So hat es nämlich früher funktioniert. Es wurden einfach oft Inseln verkauft an andere Länder. Kann man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen eigentlich, ja. Weil Korsika ist ja eine riesige Stadt, eine riesige Insel. Aber ab 1768, wie eben schon gesagt, wurde dann die Insel verkauft an Frankreich und war dann auch ab diesem Jahr bis eigentlich zur heutigen Zeit unter der Herrschaft von Frankreich. Aber es gibt seit den 70ern eben die offizielle zweite Amtssprache Korsisch, denn es entwickelt sich langsam so ein bisschen, man kann sagen, ein Widerstand gegen die Franzosen, ne?
Weil sie diesen Unabhängigkeitssinn haben und
genau.
Wollen auch, und da kommen wir auch nachher nochmal drauf zu sprechen.
Ja. Also wird eigentlich Französisch und Korsisch gesprochen.
Ja. Aber man kann sagen, die Korsen, die wollen eigentlich eher Französisch mehr oder weniger ablegen und Korsisch als die erste Amtssprache haben. Da gibt es aber relativ viele Probleme und auch Streits, weil Frankreich will natürlich nicht Korsika. Ja, genau, die wollen den Einfluss nicht verlieren. Aber jetzt, wo ich auch gerade schon von der Sprache spreche, kommen wir auch mal zur Sprachentwicklung. Die war nämlich auch sehr divers, dadurch, dass eben so viele verschiedene Länder Einfluss auf Korsika hatten.
Ja, Italien, Frankreich.
Ja. Und wie eben schon gesagt, am Anfang hat ja Rom über Korsika regiert oder Korsika war ein Teil des Römischen Reiches.
Latein wurde gesprochen.
Ja, genau, richtig. Latein kann man
aber
sagen.
Latein ist ja keine. Es ist eine geschriebene Sprache, keine gesprochene.
Genau. Und zwar kann man Latein unterscheiden zwischen Vulgärlatein und dem schriftlichen Latein.
Was ist das genau, Vulgärlatein?
Vulgärlatein ist so eine Abwandlung. Also man kann fast sagen, das war wie so ein Dialekt, also es war ziemlich anders zum schriftlichen Latein, okay. Und das war halt das Gesprochene. Also man hat dieses formale Latein, wie man es auch jetzt heutzutage übersetzt, nicht, auf jeden Fall nicht gesprochen. Ja. Und in dieser Zeit von den Piratenzügen und den Ostgotenzügen, habe ich ja wie schon gesagt, haben die Korsens sich in das Landesinnere zurückgezogen, aus Sicherheitsgründen. Und da konnte sich dann im Prinzip eine ganz eigene Sprache entwickeln, weil die ja fast isoliert waren. Es sind nicht viele äußere Einflüsse gekommen. Und da hat sich aus diesem Latein eben zum Teil eine eigene Sprache entwickelt. Das ist relativ schwierig. Man kann nicht sagen, dass das das jetzige Korsisch ist, weil es hat sich auch natürlich über die ganzen Jahrhunderte...
Es ist selbstverständlich, dass es sich verändert hat, genau. Aber es ist so eine Vorstufe zum jetzigen Korsisch.
Genau, es kam ja dann auch noch Italienisch dazu und Französisch, die natürlich auch Einfluss hatten. Und dann, wie schon gesagt, ab dem 11. Jahrhundert war dann die Hauptsprache Italienisch durch die Pisaner. Weil da haben sich dann die Leute auch hauptsächlich wieder aus dem Landesinneren rausgezogen, als diese ewigen Raubzüge dann zu Ende gingen. Und ab 1769, als dann Korsika zu Frankreich gehörte, wurde dann auch gezwungenermaßen Französisch als Hauptsprache eingesetzt und das Korsische verboten. Also die Korsen, die mussten quasi Französisch sprechen.
Also es war kein Wunder, dass sie jetzt wollen, dass Französisch weg soll, sozusagen.
Genau. Sie wurden also auch damals eigentlich schon relativ dafür gezwungen, deswegen ist es auch verständlich, unserer Ansicht nach, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Dass sie jetzt eben diesen Widerstandsdrang haben. Aber seit 1974 ist Korsisch offiziell die zweite Amtssprache.
Genau, wie du vorhin gesagt hattest.
Und ich habe ja auch gerade ein Bild vor mir von einem Straßenschild. Und zwar ist es immer in zwei verschiedenen Sprachen geschrieben. Und die obere Sprache ist immer Französisch, also die erste Amtssprache. Und die zweite Sprache ist dann immer
Korsisch.
Korsisch, genau. Die zweite Amtssprache. Und man kann sehr oft sehen, dass die bei den Straßenschildern die obere Sprache, also Französisch, durchgestrichen ist oder angeschossen ist. Und da kann man eben auch sehen, dass diese Mentalität bei den Korsen ganz offensichtlich eher gegen das Französische geht und die auch eben diesen Widerstandsdrang haben und auch Korsisch als die erste Amtssprache durchsetzen wollen und Französisch abschaffen wollen. Jedoch haben wir eine Art Expertin gefunden, ne?
Und das ist ein ganz witziger Zufall gewesen.
Ja, genau.
Ja,
erzähl
weil
mal,
das ist meine Physiotherapeutin, weil die hat mir, wir sind irgendwie auf diese Wissenschaftswoche gekommen und dann haben wir so ein bisschen über Korsika geredet und die hat dann erzählt, dass sie da schon mehrere Male war und ist sozusagen ein Experte, wie Lenny gesagt hat. Und das ist die Sarah Schnieber und die hat uns dann auch wie so ein kleines Interview
einiges
mit uns geführt.
Einiges dazu erzählt.
Und das hören wir uns jetzt an.
Zum Thema, wie die Leute, die Einheimischen dort auf die Touristen reagieren, würde ich sagen, dass sie eigentlich alle erstmal sehr freundlich sind. Sie gehen nicht unbedingt auf einen zu, das nicht, aber wenn man selbst freundlich ist, sich vielleicht auch noch etwas der französischen Sprache bemüht, man muss es nicht fließend sprechen, aber wenn man sich Mühe gibt, kommt man auf jeden Fall deutlich leichter dort zurecht. Englisch sprechen nicht alle oder wollen es vielleicht auch gar nicht so sprechen. Auf den Campingplätzen, wo wir jetzt hauptsächlich unterwegs waren, war die Kommunikation gar kein Problem. Das ist sehr international dann dort. Und sonst war man eigentlich überall freundlich und hilfsbereit, genau.
Ja, das klingt jetzt schon für mich schlüssig, was sie da sagt, weil die Korsen sind ja auch abhängig vom Tourismus. Ich glaube, es ist auch bei der Wirtschaft auf Platz 1.
Ja, genau. Mehr als 2 Millionen Touristen pro Jahr besuchen die Insel der Schönheit. Vor allem sind es Franzosen, aber auch ausländische Touristen wie Italiener und Deutsche. Aber auch für Familien ist das ein sehr begehrtes Reiseziel.
Ja, das glaube ich. Aber wie ein zweites Mallorca ist es nicht als Reiseziel für die Deutschen, oder?
Nee, es gibt Parallelen wie in Calvi, zum Beispiel die Strandpartys, die sind sehr beliebt. Oder auch das Calvi on the Rocks Festival, das ist ein sehr großes Festival für Korsika.
Dann ist es ja eigentlich für dich als Fan von Elektro und Festival eigentlich das perfekte Reiseziel, oder?
Ja, schon. Also es hat auch sehr viele Besucher und auch hochkarätige DJs.
Für die weniger Partyfreudigen befindet sich dort übrigens auch ein sehr sehenswerter Strand. Der ist fast 5 Kilometer lang und rein weiß. Der Strand geht auch sehr flach ins Wasser rein, also perfekt für Familien. Mhm. Man hat einen super Blick auf die Zitadelle dort und auf einen wunderschönen Pinienwald.
Okay, aber bevor wir weitermachen, nochmal zu dir, Lina, wegen dem Nachtleben. Also ich habe mir so ein paar Reiseführer durchgelesen, insbesondere zum Beispiel zu Porto Vecchio. Und zwar gibt es ja das Via Notte, es soll die größte Freiluftdisco Europas sein.
Das habe ich auch nicht gewusst.
Ja, gell, ich denke da irgendwie auch weniger an Korsika, sondern eher bei so Sachen, zum Beispiel an Ibiza oder Mallorca. Also wenn ich so an Korsika denke, dann denke ich eher irgendwie an Idylle und einsame Küsten und Strände.
Ja, also Porto Vecchio ist auch sehr beliebt für diese Buchten, die es dort gibt. Und auch Klassiker wie in allen Städten, auch in Italien und Frankreich, sind diese vielen kleinen Läden, die wir aber auch finden in Calvi.
Oh,
Vor
ich
allem
lieb.
ist Calvi halt auch voll begehrt für diese
Ich
Feinkostläden.
liebe so
Ja,
kleine
ich
Läden,
auch.
wirklich, die sind so
Riesiger Fan davon,
mega.
der besten Sachen gibt es
Ja, kurze
dort.
Story
Ja.
am Rande. Und zwar war ich schon ein paar Mal auf einem Kreuzfahrtschiff. Und da sind wir auch schon, also wir waren eigentlich immer auf der Adria, also im Mittelmeer. Ich war auch mal so oft in diesen kleinen Läden für Armbänder und so, und es ist so unglaublich süß. Und vor allem, das hat ja auch einen guten Hintergrund, weil man unterstützt ja auch die Locals, sage ich mal.
Ja, definitiv. Aber wenn wir gerade eh schon von den Städten reden, in Bastia zum Beispiel ist der Hafen ein großes Zentrum für Touristen. Und auch in Bonifacio, die südlichste Gemeinde, wo wir auch unsere Korsika-Reise hinmachen werden,
Stimmt, genau.
ist auch ein wahnsinnig großer Yachthafen, wo wirklich jede Yacht größer ist, wenn man nur aufs Meer blickt.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass da dann die ganzen großen Kreuzfahrtschiffe
Ja, vor
anlegen.
allem, weil ja auch das so nah zu Sardinien ist.
Ja, das macht Sinn,
Ja,
okay.
und Klassiker auch wieder bekannt für die Fischerei, ist ja so alles mediterran.
Stimmt, die Fischerei ist ja eigentlich auch ein ziemlich großer Bestandteil
Genau.
der Wirtschaft, oder?
Ja,
Okay.
definitiv. Und wenn wir eh schon gerade bei den berühmten Städten sind, können wir auch über die korsische Küche reden und ihre Spezialitäten. Zum
Halt,
Beispiel.
da muss ich was sagen.
Ja.
Da muss ich was sagen. Und zwar, ich habe was ganz Schlimmes gerade erst auf TikTok gesehen heute in der Früh. Und zwar, es gibt so einen Käse, der ist angeblich so, ich
Ja.
weiß, dass es ja aus Korsika stammt, wo so Maden drin sind. Ich weiß nicht, ist es wirklich so?
Das
Weil das
ist,
sah
ja,
echt
das ist
abartig
wirklich so und
aus.
es gehört ja auch zu den
Es.
ekelhaftesten Gerichten, ne,
Aha.
der
Die
Welt.
widerlichsten Delikatessen,
Ja,
ja.
und das ist an sich ein überreifer Schafskäse und ich sag mal, befallen die Käsefliegen, so heißen diese Fliegen,
Ich kann mir das
diesen
gar nicht
Käse
vorstellen zu
und
essen.
legen da Eier drauf und daraus entwickeln sich dann Maden und die
Boah.
werden mitgegessen.
Das soll halt eine Delikatesse sein, weil es dem so eine cremige Konsistenz verleiht, aber
Ich
es
will
ist
es auch
halt,
nicht verurteilen, aber ich stelle es mir so schlimm
es
vor.
ist A, einfach eklig, also gerade speziell für uns,
Ja.
die es nicht kennen, und
Ja.
B, es ist halt auch nicht ungefährlich.
Ich weiß nicht, ob ich es machen würde. Vor allem bei mir wäre so ein großer Faktor, vor allem, dass ich halt Magenverstimmungen kriege durch die Maden. Das ist ja
Okay,
wirklich
wisst ihr
gefährlich.
was, wir reden jetzt
Ja.
nicht mehr über den Käse, wo
Genau.
Maden drin sind, sondern über die guten Sachen.
Ja, zum Beispiel auch diese heimische Gewürzmischungen von Korsika sind ja auch bekannt durch diese Kräuter der Macchia. Die Macchia ist auch in den Bieren von Korsika enthalten, sage
Was
ich
sind die
mal. Da werden,
Macchia?
die Macchia ist eine, sind Kräuter wie Myrte, Rosmarin, Wacholder oder auch Ginster, die einen sehr unverwechselbaren Duft haben. Die dominierende Pflanze bei der duftenden Macchia, wenn wir eh schon von Duft reden, ist die Zistrose mit dem Stechginster, den Schopflavendel und Blüten des Erdbeerbaums. Das ist auch ein sehr cooler Baum. Das ist, hat
Sieht mega
so
aus,
die
ja.
Früchte,
Den
wenn
kenne
man
ich gar
Früchte sagen
nicht.
kann, die sind so rot. Es ist wirklich schön. Und
Kannst du
auch
nochmal wiederholen, wie
vielen
der heißt?
Erdbeerbaum.
Erdbeerbaum,
Ja.
süßer Name.
Ja, schon. Und mit auch vielen anderen Pflanzen bildet es diese Macchia und auch dieses typische Bild des Mittelmeerklimas.
Oh,
Ja.
das schaut aus wie. Wie heißen die nochmal? Diese kleinen Steinfrüchte.
Litchi.
Ja, genau, wie Litschi schauen die aus.
Ja, schon.
Okay.
Genau. Dann haben wir noch eine andere Spezialität und zwar, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das richtig ausspreche, Azimino, würde ich es jetzt mal auf
Ja,
Deutsch
ich glaube schon.
aussprechen. Das ist eine gebundene Fischsuppe mit geröstetem Brot wird die serviert und einer kräftigen Knoblauchsoße.
Ist ja eben auch angelehnt an die französische Bouillabaisse. Genau, ja, stimmt. Und auch die Cannelloni o Broccio. Ja, doch, ich
Okay.
glaube auch, dass man es ausspricht.
Und das ist eine Nudelrolle mit Gemüse und Schweinefleisch von halbwilden Schweinen.
Oh,
Und
die sind bekannt, die halbwilden Schweine.
ja.
Egal, wie man fragt nach Korsika, die Schweine werden erwähnt.
Hey, warte mal kurz. Also ich habe noch nie, also es war jetzt auch nicht so mein Gebiet zum Recherchieren, aber ich habe noch nie von einem halbwilden Schwein gehört. Was ist das?
Ja, sie kann man fast für Wildschweine halten, doch in Wahrheit sind es eigentlich nur Hausschweine, die sich mit ihren wilden Verwandten gepaart haben und deswegen halbwilde Schweine genannt werden. Und da hätten wir jetzt auch noch einen kleinen Interviewteil von der Sarah.
Tatsächlich ist da auch eine der Erinnerungen, die mir fest geblieben sind, von den wild oder halb wild laufenden Hausschweinen. Also es sind keine Wildschweine, sondern wirklich zum Teil, ja, wie man's so vom Bauernhof kennt, rosane oder so gescheckerte Hausschweine, riesengroß, fett gefressen. Und die laufen dort einfach frei herum. Also wenn man wandern geht, ist es durchaus möglich, dass man auf ein Schwein trifft. Das tut in der Regel einem nichts, außer die haben ihre Ferkel dabei, dann sollte man schon Abstand halten. Und das ist scheinbar dort bei den Korsen erlaubt oder Tradition, dass die sich dann auch von diesen erwachsenen Hausschweinen eins nehmen dürfen, das ja, verarbeiten dürfen, zubereiten dürfen, wie auch immer. Und dafür müssen sie aber wieder eins oder ein jüngeres Schwein dann auch aussetzen, also damit ungefähr die Population immer gleich bleibt.
Also das muss ich sagen, finde ich echt süß, dass die so auf die Population achten von den halbwilden Schweinen. Weil bei, also meiner Meinung nach bei anderen Gebieten oder bei anderen, ich sag mal, Wildereien wird da ja ehrlich gesagt einfach völlig
nicht darauf geachtet.
Ja genau, nicht darauf geachtet, wie die Population steht. Und dass sie das auf Korsika so gut regeln, finde ich schon gut, weil es ist ja ein Stückweise auch eigentlich Kultur.
Und es gehört halt auch dazu. Und wie gesagt, die findet man auf der ganzen Insel, unter anderem eben auch an den Stränden. Mhm. Und da gibt es eigentlich noch so drei Main-Strände, die man besuchen muss oder soll, wenn man auf Korsika ist. Und dazu zählt in dem Städtchen Porto Vecchio, haben wir vorhin schon erwähnt, übrigens ein Lieblingsurlaubsort vieler französischer Promis, gibt es sehr schöne Strände. Und da ist zum Beispiel der Plage de Palombagia. Der gibt so richtig Karibik-Flair, feiner weißer Sand.
Das habe ich auch gelesen, dass das Wasser mega blau sein
ja,
soll.
Ja, richtig türkis, blau-grünes Wasser, also halt klassisch Karibik, man kann sich's vorstellen, denke ja. ich. Dann ist da noch der Plage de Canela, das ist ein schöner Strand an der Ostküste. Toll für Taucher und die, die gerne schnorcheln gehen, weil er einen unglaublich großen Fischbestand noch hat und eine super Unterwasserwelt. Mhm. Und dann gibt es noch, meiner Meinung nach, der coolste, den schwarzen Strand von Nonza, der liegt, wie der Name sagt, unterhalb von einem kleinen Dorf namens Nonza. Und der Strand ist schwarz, also er ist jetzt nicht pechschwarz, er ist halt einfach sehr dunkel, die Kiesel sind sehr dunkel. Ja, und zwar, das ist, also der Grund dafür sind die Vorgänge einer Asbestfabrik, die dort damals stand.
Das ist auch giftig, Asbest.
Ist giftig, aber man braucht keine gesundheitlichen Bedenken mehr haben, wenn man diesen Strand besuchen gehen will. Man kann auf jeden Fall hingehen, man muss keine Angst haben, jetzt krank zu werden.
Das finde ich aber krass, weil Asbest, ich weiß, dass es ja früher in ganz vielen Häusern war, zum Beispiel zur Abdichtung. Ja,
genau.
Und
genau.
Die mussten ja alle abgerissen werden, das so gefährlich
aber
ist.
Also da war eine Fabrik, die gibt es aber schon lange nicht mehr.
Okay.
Und eben ist dieser Kiesel so dunkel und es wird empfohlen, dahin zu gehen, sich weiße Steine oder Kiesel zu sammeln und dann dort Wörter oder Zeichen zu legen, um die dann von weiter oben, wenn man dann auf den Hügel raufgeht, zu fotografieren.
Weil und dann auf Instagram sehen. Zu stellen.
Und dann es auf Instagram zu stellen, genau. Und eigentlich gibt es dann noch den Monte Cinto, den habe ich vorhin nicht erwähnt, aber das ist der höchste Berg. Mhm. Und wird auch deswegen König der korsischen Berge genannt und man hat einfach einen tollen Rundumblick, wenn man da hochwandert, aber muss man erstmal machen.
Wie hoch ist der ungefähr?
2500 Meter, glaube ich, oder irgendwas in der Art.
Boah, okay, das ist richtig
aber ich
hoch.
Bin mir nicht ganz sicher.
Ich muss sagen, warte mal, bin ich mir jetzt nicht sicher, aber wie hoch ist die Zugspitze? Ist die über 3000?
Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht.
Zugspitze. Okay, da könnte ich mich jetzt richtig blamieren, aber ich glaube, es liegt auch so 2800. Okay, wir googeln hier mal kurz parallel, weil...
2962 Meter.
Das ist schon krass, weil dann kommt es wirklich fast auf ein Level.
2700 Meter ist Monte Cinto hoch.
Ja, ich bin also wieder wirklich immer wieder überrascht, wie hoch diese Berge sind bei einer Insel.
Ja, dieser Unterschied ist, krass, ja. Ist schon einfach krass.
Ja.
Ja, an sich vielleicht auch nochmal zur Kultur. Kann man ja auch viel in Korsika entdecken. Zum Beispiel gibt es von Ende April bis Anfang Mai wahnsinnig beeindruckende Faschingsumzüge, was man eigentlich auch nicht so denkt. Oder man hat dann vielleicht auch noch weiter wie das Fête de la Musique. Das ist zur Sommersonnenwende. Und da gibt es auch sehr viele Musikfestivals auf den Straßen und Plätzen, wo dann halt zusammen gefeiert, gesungen, getanzt wird.
Okay.
Dann haben wir zum Beispiel auch einfach noch einen kleinen Einblick zu bekommen, das ist ein Filmfestival in Lama. Das ist ein Open-Air-Kino, wo Filme und Dokus gezeigt werden, teils auch mit korsischen Filmen. Und wie schon gesagt, auch einer der bekanntesten ist das Calvi on the Rocks Festival.
Generell kann man sagen, dass man in Korsika eigentlich alles machen kann. Also so gut wie jede Aktivität ist möglich. Für die Abenteuerlustigen ist, oder auch für die Anfänger, Paragliding zum Beispiel eine gute Idee. Anfänger, also
das klingt schon
ja, echt. Also Anfängerkurs halt, also das kann man schon machen. Mhm. Für die, die ins Paragliding reinkommen wollen, können eben in Korsika das auch machen. Das ist das Gleitschirmfliegen. Oder auch das Canyoning.
Also was ist Canyoning?
Genau, wer nicht weiß, was Canyoning ist, man begeht eine Schlucht oder einen Wasserfall, weil davon gibt es wahnsinnig viele. Von oben nach unten durch Klettern, Abseilen, Springen, Schwimmen oder sogar Tauchen.
Mhm. Ja.
Also man muss es mögen, man kann es aber auch mal versuchen.
Weil die Sada hatte da auch noch erzählt, dass es zum Beispiel auch sehr gefährlich werden kann, wenn zu wenig Wasser in den Flüssen ist, wird es dann so aufgestockt mit diesen Planen, wo sich dann das Wasser sammelt und dann wird die weggezogen und dann werden die da reingelassen. Und es könnte natürlich auch schief gehen.
Ja, wenn es halt einfach nicht tief genug ist.
Ja, genau. Okay. Oder auch Bungee-Jumping.
Mhm. Ja,
gibt es eigentlich so gut wie überall jetzt mittlerweile. Und zu den etwas ruhigeren Aktivitäten zählt dann zum Beispiel eine Bootstour durch den Golf von Porto, der übrigens auch zum Weltnaturerbe gehört, wurde von der UNESCO dazu ernannt.
Und wo genau ist der?
Der ist ungefähr im Nordwesten und mit viel Glück kann man sogar Delfine beobachten. Außerdem ist eine Zugfahrt möglich von Bastia über Korte bis zur Hauptstadt, einfach um sich diese wahnsinnig tolle Landschaft anzuschauen.
Um es mal zu klären, Bastia ist im Norden, oder?
Ja, ist im Norden, genau. Mhm. Und dann ja Fahrradtouren, Golf, Reiten, Angeln oder auch Stand-Up-Paddling, es ist alles möglich.
Okay, und nochmal als kleiner zweiter Fun-Fact, sag ich mal, wegen dieser Abiturfahrt, wir fahren dann quasi von Bastia einmal bis nach Bonifacio, also von Norden bis nach Süden. Dadurch sehen wir den dann nicht, den Golf von Porto.
Nee, weil wir auch an der einen Seite, an
genau,
der Küste entlang
fahren. Genau, wir fahren an der Küste im
Osten. Das passt jetzt eigentlich ganz gut dazu, dass man auch mal sagen muss, dass die zwischen den größeren Städten hat man sehr gut ausgebaute Fernstraßen, aber in der Mitte von Korsika im felsigen Gebiet sind sie eher sehr eng und im schlechten Zustand, was natürlich dann mit großen Wohnwägen und Campingwägen oder was da alles gibt, ist natürlich auch gefährlicher.
Also kann ich sagen, dass eher an der Küste, sage ich mal, die Infrastruktur herrscht?
Ja, kann man schon so sagen. Okay. Und man muss auch immer bedenken, zur Urlaubszeit zum Beispiel, da hat man dann schon eher längere Staus in den Großstädten.
Ja gut, das habe ich auch gehört, dass da die Infrastruktur so schlecht sein soll mit den Städten, dass da man da teilweise stundenlang steht.
Ja, aber es verbessert sich.
Ja. Reisetipps.
Bevor wir jetzt zum letzten Thema unseres Podcasts kommen, haben wir noch ein paar Tipps für euch, bevor ihr das erste Mal nach Korsika reist. Zum Thema Unterkünfte. Eigentlich gibt es alles, Hotels, Villen, Apartments, Gästehäuser oder eben auch Airbnb.
Und wie sind da die Preise?
Ungefähr so zwischen 50 und 300 Euro.
Okay, pro Nacht.
Pro Nacht, immer pro Nacht.
Das ist gar nicht so schlecht.
Es hört sich nicht so schlecht an, aber man muss...
300 Euro ist schon teuer.
Ja, klar, aber das sind dann auch wirklich luxuriöses Anwesen oder so.
Aber wenn wir jetzt sagen, 50 Euro für ein Reiseziel wie Korsika, also naja gut, das hängt dann auch immer ab von der Unterkunft.
Und man muss davon ausgehen, dass eben der Wohnstandard in Korsika nicht so hoch ist, wie den wir hier gewohnt sind. Also man sollte auch davon ausgehen, dass jetzt zum Beispiel die Zimmerausstattung eher funktional gehalten wird. Sowas wie jetzt Salz, Pfeffer, Hygieneartikel im Sinne von Putzmittel oder so sind auch nicht immer vorhanden. Und die Lebensmittel sind dort auch generell teurer als hier bei uns. Außerdem ist es nicht selten, dass Nebenkosten vor Ort noch auftreten können, wie zum Beispiel für die Endreinigung
oder
die Bettwäsche.
Ich kann mir auch vorstellen, dass wenn es ein abgelegenes Airbnb ist, dass da auch sehr viel, ich sag mal, Reisekosten entstehen, zum Beispiel durch Einkaufen oder generell. Also ich glaube sogar, dass sich dann das relativ stark relativiert mit dem Preis, wenn man im Ausland wohnt. Oder nicht im Ausland,
abseits wohnt. Eben, und Camping ist auch zaubeliebt, gerade in Korsika. Und eben dementsprechend vielleicht sogar kostengünstiger, wenn man jetzt nicht sein Geld für die Unterkunft ausgeben möchte. Außerdem, Leitungswasser ist trinkbar. Aber mit Chlor versetzt, also wir sind das jetzt nicht gewohnt.
Das deswegen, Wasser ist mit Chlor versetzt?
Es ist mit Chlor versetzt, das ist nicht giftig, man kann es trinken, aber schmeckt halt ungewohnt.
Und ich habe auch gehört, dass wenn man in abgelegenere Orte fährt, dass man auf jeden Fall Bargeld mitnehmen soll, weil es keine Kartenzahlung gibt.
Und wenn wir schon von Geld reden, wie sicher ist Korsika eigentlich für Touristen?
Es ist echt krass, dass Korsika die höchste Mordrate Europas hat. Und vielleicht auch nochmal im Vergleich, es ist dreimal so viel wie im Großraum Paris.
Das wundert mich voll, vor allem, weil erstens schon Paris so ein großes Problem hat mit Verbrechen und zweitens, wir haben jetzt eigentlich die ganze Zeit nur über idyllische Sachen geredet, wie zum Beispiel ja, eben diese die halbwilden Schweine oder...
Die Ursachen für diese Gewalt sind oft vielfältig und auch die Motive sehr unklar, warum so viel an vor allem an Tankstellen und Bars und Parkplätzen gemeuchelt wird. Mhm. Oft ist es eine Vielzahl an rivalisierenden nationalistischen Gruppen, die sich da bekriegen. Oft auch Jugendliche, die als Drogendealer das schnelle Geld machen wollen. Und was in Korsika schon sehr groß ist, dass man über Verbrechen nicht spricht, so lautet auch ein Ratschlag auf der Insel. Und da gibt es auch dieses Gesetz des Schweigens. Die Freunde und Angehörigen von diesen Tätern rechtfertigen damit, dass er mag ja ein Mörder sein, aber er ist ja einer von uns.
Also sozusagen, dass wenn da jetzt irgendein Sohn zum Beispiel jemanden umbringt,
ja,
das sozusagen gerechtfertigt wird, indem er gehört ja zu uns, er ist Familie.
Korsika also hat ja nicht so viele Einwohner, dass sie halt zusammenhalten müssen. Und auch ganz groß ist die Vendetta.
Mhm.
Das ist ja der Mord aus Ehre, diese Blutrache.
Ich muss aber noch was einwerfen. Mhm. Ich glaube, bei dem, über was wir gerade auch sprechen, können wir nie über das gesamte, ich sag mal, die gesamte Gemeinschaft sprechen, die so ja denkt. Ich bin mir sicher, es sind einzelne Leute. Es gibt ja auch Konservative ja, in unserem, in Deutschland zum Beispiel.
Gerade weil ja die, also vielleicht ist das jetzt, hört sich das falsch an, aber weil der größte Teil katholisch ist und
ja,
du sollst ja, nicht ja, töten. Also
du, ist, ja, ich denke mal, das ist auch von Frankreich und Italien, würde ich schon sagen, dass da viel auch Einfluss genommen
mhm
hat.
Ja. Mhm.
Aber an sich müssen die Touristen nichts befürchten. Sie sind sogar sehr willkommen. Natürlich aus dem Grund, dass viel Geldwäsche und in Branchen wie Hotels, Restaurants oder auch in den Ferienwohnungen okay betrieben wird.
Und wie genau funktioniert Geldwäsche? Weil Geldwäsche verstehe ich jetzt so, dass man einfach Falschgeld, also man bringt doch Falschgeld in den Umlauf, oder?
Also ja genau, unter Geldwäsche versteht man eigentlich ja die Einschleusung von illegal erwirtschafteten Geldern.
Also und das funktioniert dann zum Beispiel über die Hotels?
Genau, in diesem legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf, eben in diesem Fall, in Korsikas Fall, über die Vermietung von Unterkünften mhm zum Beispiel.
Genau, da haben wir auch noch eine Sprachnachricht von der Sarah.
Zur Kriminalität auf Korsika kann ich gar nicht so viel dazu sagen. Also während der Hauptsaison merkt man davon eigentlich nichts. Die sind zu den Touristen sehr freundlich, die sind auf die Touristen mit angewiesen. Und somit beschränkt sich das wirklich auf die Winter- oder auf die Zeit- oder die Nebensaison. Man sieht allerdings immer wieder mal Spuren, wenn man aufmerksam über die Insel fährt. Zum Beispiel abgebrannte Autos neben der Straße oder wenn man mehrere Saisons hintereinander hinfährt, ist dann plötzlich ein Campingplatz weg. Und das ist dann kein Waldbrand gewesen, sondern es sind dann zum Teil sehr gezielte Brände, wo sich dann ein Clan beim nächsten rächt, wegen irgendwelchen Streitereien. Man darf schon sagen, dass Korsika eine korsische Mafia sozusagen hat. Also es sind Clan-Familien, die sich dort die einzelnen Gebiete aufgeteilt haben. Und ja, aber davon kriegt man eigentlich nur was mit, wenn man sich ein bisschen mit der korsischen Geschichte auch auseinandersetzt. Und so ist es vielleicht noch auffällig, dass fast alle Straßenschilder angeschossen sind. Man muss dazu sagen, jedes Schild ist zweisprachig, einmal auf Korsisch und Französisch. Und die französische Schrift ist entweder angeschossen oder übermalt oder irgendwie unkenntlich gemacht. Da merkt man dann auch wieder diesen Konflikt von dem Wunsch, eigentlich unabhängig von Frankreich zu werden.
Okay, ich finde es schon sehr auffällig, dass sie das auch erwähnt, weil wir das auch schon aus einigen Quellen gelesen haben. Also anscheinend ist das einfach ein größeres oder ich sag mal ein auffälliges
Problem,
was es einfach auf Korsika gibt mit diesem Rebellieren bei Straßenschildern.
Ja, und nicht nur da, sondern auch vielleicht nochmal kurz zur Mafia, wie wir am Anfang ja auch gesagt haben, dass wir da noch ein bisschen drauf eingehen. Besonders heimgesucht wurde die Bande Brise de Mer, Meeresbrise. Sie galt als unbesiegbar und prägend für die organisierte Kriminalität in Frankreich, die für viel Schrecken über Jahrzehnte lang sorgte. Auf Korsika dominierte sie die Unterwelt des Nordteils Und im Süden die Bande Petit Bar.
Die haben beide so niedliche Namen.
So niedlich auch nicht. Vor allem, wenn man weiß, was sie gemacht haben. Die Geschäfte liefen gut bis im April 2008. Ein Gemetzel, wenn man, da kann man eigentlich schon davon reden, in den Reihen der Banden begann, wodurch viele erschossen wurden oder Opfer von dubiosen Unfällen wurden. Die Justiz und Medien erschufen dann mehrere Theorien, bei denen zunächst einmal die russische Mafia oder
die russische,
auch, ja,
oder, so weit entfernt, okay.
Oder auch ein Bruderkrieg von der Rede war und dann gestanden Mitglied, soweit man weiß, und bestätigte den Bruderkrieg, der entstand, als die Bosse von Norden den Süden kontrollieren wollten, als der Jean Colonia, so hieß er, der galt als Pate Südkorsikas, starb. Dabei gerieten sich Richard Casanova und François Mariani in die Quere. François Mariani gehörte zu der Gründergeneration der Meeresbrise. Und somit brachte Mariani dann den Casanova persönlich um, so heißt es. Und danach kam die Bande nicht mehr zur Ruhe. Mittlerweile ist der Mariani auch tot. Und Zyniker nennen sie heute auch Todesbrise oder auch Ende einer Epoche. Genau.
Okay. Okay, dann sind wir eigentlich auch schon am Ende von der allerersten Folge.
Ein Danke an alle, die bis jetzt da geblieben sind und sich das angehört haben über Korsika.
Es wurde schon echt viel länger, als wir dachten. Wir hatten, glaube ich, 15 bis 20 Minuten geplant. Jetzt sind wir bei genau 40 Minuten, ne?
Ja, aber vielen Dank.
Uns hat Spaß gemacht.
Ja. Auf jeden Fall.
Es war echt eine Mega-Erfahrung als erstes. Und wir hatten es auch schon ein bisschen länger geplant, deswegen ist es echt cool, dass wir es jetzt auch mal, dass wir es auch mal, genau, dass wir es auch mal gemacht haben.
Ja. Ja, genau.
Dann vielen Dank fürs Hören und wir hören uns vielleicht das nächste Mal. Distant Horizons.